This is Viva Con Agua.
Alles für den guten Swag mit Benjamin Arthur. Teil 2 könnte man jetzt sagen. Doch die Idee ist, dass wir einen Podcast kreieren. Wir fangen ab jetzt an, über das Konzept oder Rituale oder Inhalte zu sprechen. Ihr seid also live und direkt dabei. Es wird einen anderen Titel noch geben, aber der wird bestimmt auch uns zufliegen. Herr Adrian, wie geht es Ihnen? Wo sind Sie? Was machen Sie?
Ich bin in Kapstadt. Gerade habe ich mir mein Frühstück hier zurechtgelegt, was natürlich super ist, wenn man einen Podcast anfängt mit Hunger und sich dann noch kurz das Müsli schnappt.
Das ist vor allem auch für die Zuhörer sehr genüsslich, so ein leichtes Schmatzen zu hören. Das macht
ich bin also gerade beim Frühstücken in Kapstadt, ja. Bin ja noch hier in Südafrika und so, es geht mir gut ansonsten. Wir sind hier in dieser komischen Zeit noch immer eben hier jetzt da mit Viva Con Agua Südafrika unterwegs und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Wir müssen jetzt heute entscheiden, ob und wie mein Sohn und gegebenenfalls meine Frau und meine Tochter nach Deutschland kommen, weil es gibt jetzt noch 6 Flüge, die Kapstadt Richtung Deutschland verlassen und danach ist das Rückholprogramm der deutschen Regierung abgeschlossen. Und wer dann noch nicht auf diesen Flügen ist, hat erstmal Pech gehabt, in Anführungszeichen, muss warten, bis der Flughafen mit den normalen Flügen wieder startet und natürlich weiß gerade keiner, wann das der Fall sein wird. Das heißt, genau, wird sich heute entscheiden, ob tatsächlich meine ganze Familie nach Deutschland muss und ich alleine hier bleibe oder ob nur mein Sohn nach Deutschland geht, um dort zu seiner Mutter zu kommen, um dort die Schule anzufangen Anfang Mai, die ja jetzt in Deutschland wieder losgeht. Also solche Issues bewegen mich gerade. Was geht mit dir? Wo bist du, Bruder?
Dass du aber mit nach Deutschland kommst, ist keine Option? Muss man jetzt mal
ist natürlich eine Option, ist auch eine, die ja vor allem auch mit meiner Frau jetzt nochmal genauer besprechen muss. Für mich fühlt es sich so an, also nee, ich werde hier bleiben. Also es ist eigentlich keine Option, ehrlich gesagt. Es ist eher die Option, dass natürlich Lena hier bleibt mit Polly, wenn es möglich ist, dass Mikey mit unseren Freunden nach Hause fliegt, die auch jetzt dann einen nächsten Flüge nehmen und hier gerade noch bei uns sind. Das ist die Option. Und dann bleiben wir gemeinsam hier. Das wär natürlich super, wenn das klappt. Aber nee, für mich ist es so, ich kann jetzt gerade nicht hier weg. Ich will auch gerade nicht hier weg. Ich habe keinen Ort, an dem ich sein kann in Hamburg. Auch kein Zuhause, wo ich gerade jetzt, auf das ich so zurückgreifen kann, zum einen. Und zum anderen fühlt sich das so an, als hätten wir jetzt hier einfach unfinished business. Ich meine, Corona fängt gerade hier an. Wir haben 25.000 Masken bestellt. Die kommen jetzt hoffentlich bald nach Südafrika. Wir haben in den letzten Tagen Seife verteilt. Es gibt unsere Freunde gerade auch vom Secret Love Project. Die haben einige Dinge am Laufen mit den Homeless hier auf Cape Town. Von daher ist es so, dass ich jetzt... es gibt für mich keinen super driftigen Grund, nach Deutschland zu kommen jetzt. Ich will hier bleiben. Ich habe jetzt hier, es gibt noch Sachen zu tun, zu erledigen, die wir hier jetzt machen wollen. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir das hier als ganze Familie machen könnten. Aber nach Deutschland zu kommen ist gerade keine Option jetzt schnell.
Genau, nur um das einmal zu kontextualisieren, die ganzen Namen, die genannt wurden, sind deine quasi Familie, weil es gibt da draußen ja dann Zuhörer und wenn wir abdriften in ganz interne Themen oder Namen benutzen, die keiner da draußen wissen kann, dann das zur Erklärung. Wir müssen Podcast lernen, können wir noch nicht, aber lernen wir. Und das andere ist, natürlich werden wir diesen Podcast erst veröffentlichen, nachdem du mit deiner Frau gesprochen hast. Das wäre sonst kontraproduktiv. Herr Adrian hat angekündigt, in Südafrika zu bleiben. Ich bin im Keller im Ländle, in Unterlenning. Ich habe ja ein sehr lautes Organ, wenn ich telefoniere, um auch die Leidenschaft rüberzubringen wahrscheinlich. Und deswegen wurde ich in den Keller verfrachtet. Ist ganz geil hier, weil ich hier meinen eigenen Raum habe. Einziger Nachteil ist, Internet ist nicht so geil. Aber wer braucht das schon? Genau, und sonst geht es mir sehr gut heute, weil wir einen Kita-Platz bekommen haben für Frieda hier im Ländle. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kita wieder aufmacht. Und das, ja, echt ein Sechser im Lotto ist jetzt der dritte Mal hintereinander, dass wir einfach so glücklich einen Kita-Platz
haben. Aber sag mal, das heißt, ab Mai oder so geht ja, oder man weiß ja, glaube ich, auch noch nicht ganz
genau. Ende Mai wahrscheinlich, ja.
Und das heißt, du gehst davon aus, dass du bis über den Ende Mai hinaus im Ländle bleiben wirst und erstmal nicht nach Hamburg kommst.
Ja. Ja, weil ich glaube, man muss es ja auch ganz ehrlich sich angucken. In Hamburg habe ich auch keine Wohnung. Also ich habe genau 2 Kisten noch in Hamburg. Das heißt, ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen würde. Hier haben wir einen Garten, hier sind wir gleich in der Natur. Es ist Kontaktsperre, die wird auch aus meiner Sicht verlängert. Also die wird ja nicht jetzt nur bis Mai gehen, glaube ich. Alle Festivals, Events sind abgesagt. Das heißt, es gibt keinen Fußball, es gibt kein richtiges Kulturleben. Was soll ich auf St. Pauli? Plus, dass natürlich die Komplexitäten einer Familie, man sich hier mit Oma und so deutlich einfacher hier zu gestalten sind. Ne? Plus hier hier bist du ja so einfach in der Natur auch. Also weißt du, in Hamburg bin ich dann gefangen irgendwie in der Stadt und hier laufe ich 3 Minuten und bin im Wald.
Das ist voll schön bei dir. Ich war da ja noch nie. Ich habe ja jetzt nur deine Bilder gesehen und so. Das ist ja richtig eine schöne Ecke Natur, wo ihr seid da. Aber vielleicht da einmal ganz kurz für die Leute, die jetzt irgendwie auf dem Check hätten. Warte mal, war der nicht gerade noch in Los Angeles und so? Und da war doch jetzt Kalifornien am Start und alles drum und dran. Sag doch nochmal ganz kurz, was da jetzt Stand der Dinge ist und so.
Naja, wir sind ja vor 3,5 Wochen abgehauen aus Los Angeles, einfach aufgrund der Entscheidung, ob man in einer Krise und in einem Lockdown unter Trump oder Merkel sein will, sehr plakativ, aber dazu kommt, glaube ich, das Gesundheitssystem. Dazu kamen Rahmenbedingungen, wie dass irgendwann die Oma nicht mehr krankenversichert gewesen wäre in den USA, plus die Komponente, dass man, glaube ich, und das ist natürlich auch dann interessant, dass in Südafrika eher funktioniert, aber in einem Lockdown man natürlich nichts aufbauen kann. Also es fällt natürlich sehr schwierig, wenn man Leute nicht treffen kann, wenn man die nicht erstmal Viva Con Aquatisieren kann, begeistern kann. Hier in Deutschland und alles, was wir jetzt ja gerade machen, sind ja bestehende Kontakte, mit denen wir schon auf Projektreisen waren oder ganz viele Projekte umgesetzt haben, die wissen, was für Freaks, aber auch was wir hinkriegen und so weiter. Das bedeutet, da hast du natürlich eine andere Möglichkeit, jetzt auch online zusammenzuarbeiten, wenn man noch nicht wenn man sich analog nicht treffen kann. Ja. Und deswegen glaube ich, bin ich hier gerade für die Organisation Viva Con Agua Gallery Goldeimer von größerem Vorteil als jetzt hier als Satellit in L.A. mit einer 9 Stunden Zeitverschiebung. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen.
Ich finde einen ganz spannenden Punkt, da würde ich vielleicht später oder in einem der nächsten 150 Podcasts mal drauf eingehen.
Cliffhanger. Herr Adrian hat einen Cliffhanger gemacht. Voll gut. Das müssen wir uns merken. In jeder Folge gibt es einen Cliffhanger.
Ja, aber ich meine, das Thema, auch die Themen, die jetzt aufkommen, wir sind ja eigentlich noch am Sammeln der Themen. Ne? Also als ich dich gefragt habe, worüber reden wir, dann hast du mich ausgelacht, weil würde ja bedeuten, wir würden uns vorbereiten auf das, was wir tun. Und das tun wir ja grundsätzlich nicht. Was natürlich nicht ganz stimmt, aber machen wir schon ab und zu. Aber wir haben uns auf diesen Podcast noch nicht vorbereitet. Wir können jetzt ja ab und zu, aber trotzdem Themen noch sammeln dann auch, damit wir dann, dass wir die dann auch im Nach und Nach, und was du gerade angesprochen hast, so dieses Ding von wegen, dieser Vertrauensvorschuss, ne? Also du kommst nach Kalifornien, kommst nach Südafrika und du sagst den Leuten, ja, wir machen hier Viva Con Agua und bla bla bla, und die so, who the fuck are you? So, why would I trust you? Weißt du, so, was ist zur Hölle ist mit dir los? Wie kommst du auf die Idee, dass ich dich jetzt unterstützen soll, nur weil du jetzt hier gerade mich volllaberst, ja? Sozusagen versus im Vergleich zu der Situation, die wir dann glücklicherweise in Deutschland über 15 Jahre jetzt Gott sei Dank aufbauen konnten, dass Leute eben, dass du die anhaust, dass sie dir vertrauen, dass sie dir dann folgen oder mitmachen oder sowas. Das, dieser Unterschied sozusagen auf diesem Vertrauensniveau, das finde ich auch ganz spannend jetzt eben in Kalifornien, Südafrika, wenn man wieder von vorne anfängt. sozusagen. Aber vielleicht, um abschließend jetzt nochmal diesen Ausblick Kalifornien, ist es allen bewusst, dass wie jetzt natürlich keiner einen Ausblick geben kann, zum jetzigen Zeitpunkt, ist irgendwie jeden Tag neu, bewerten die Situation oder so. Aber wenn du dein Gefühl so mittelfristig, wie würdest du das sehen? Willst du im Laufe der Zeit dann nochmal dahin? Oder wann willst du nochmal dahin? Oder wie siehst du das so ausblickmäßig?
Ja, ich glaube, um eine Analogie zu machen, Viva Con Agua ist ein Kalifornien ist ein kleines Baby, das geboren wurde, das jetzt in die Obhut von einer wunderbaren Eisprinzessin gegeben wurde, die das gerade am Leben hält und aber so auf Stillstand, also auf Pause gedrückt. Und das in dem Moment, wo man da zurückgeht, kann man das relativ schnell wieder aktivieren. Wir waren da jetzt dreimal. Da ist überhaupt nichts kaputt gegangen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Man hat nicht viel Geld verbraten. Alles über Sponsoring. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Nicht-Partner von diesem Podcast, Levi's, die aber uns die Aufbau in Kalifornien mitfinanziert haben. Und an der Stelle darf natürlich gesagt werden, dass natürlich wir für horrende Summen einen Partner nehmen würden. Neben dem Quatsch, aber genau, so würde ich es beschreiben. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast mit Vertrauen, sehr interessant, weil ich glaube, und jetzt muss ich das transparent machen, ich sage sehr oft, ich habe warme Socken an und bewege mich auf dünnem Eis. Diesen Spruch hast du mir mal aus dem St. Pauli Fußballtraining mitgebracht, als du dein Intellekt nicht mehr durch Fußball gedeckt wurde oder dein Bedürfnis nach intellektuellem Austausch, hast du immer die dümmsten Sprüche mir vom Training und aus dem Fußballwelt mitgebracht, als wir damals zusammen gewohnt haben in der Waterquarter. Was ich sagen will, jetzt haben wir warme Socken und dünnes Eis an, weil wir geben uns auf ein Thema, von dem wir auch weder sind wir Psychologen, noch haben wir Geschichts- oder andere Studien abgeschlossen, ich zumindest nicht, du Management. Was ich endlich sagen will, ist, ich glaube natürlich, dass die kulturellen und historischen Komponenten sowohl in Südafrika als in L.A. noch viel krasser sind. Das heißt, in L.A. kommt zum Beispiel immer die Frage, what's in for me, auch wenn man von Charity spricht. Und du hast natürlich auch im Thema Schwarz-Weiß und strukturellen Rassismus eine ganz andere Komponente. Das heißt, viel mehr Nichtvertrauen, viel mehr Skepsis, viel mehr oh, wir wurden schon so oft verarscht, jetzt in Anführungszeichen plakativ vom weißen Mann, dass dort natürlich nochmal eine andere Komponente aus meiner Sicht aufgeht, dass es noch viel wichtiger ist, Vertrauen aufzubauen. Wir haben es gemerkt mit Crucial, das war ein Unhoused Person von Skid Row. Skid Row ist eine der ärmsten Straßen in Los Angeles und in den USA, mitten Downtown, wirklich erschreckend arm, wo, glaube ich, 5.000 Obdachlose leben. Und Crucial hat halt dieses Jahr sehr schön auf den Punkt gebracht, dass es für ihn im ersten Mal war, ja, hey, was kommt da so ein Typ und will irgendwas Wände anmalen und will hier irgendwas Soziales auf die Beine stellen. Okay, im zweiten Jahr kam er wieder, okay, und im dritten Jahr, ah, okay, krass. Und dann hat er einen Song mit uns gemacht, jetzt hat er das Goldeimer Design gemacht für das Klopapier, wo wir kurz davor waren zu releasen in den USA und so. Also das hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis man dort ein Vertrauen aufgebaut hat, eine Vertrauensbasis. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Südafrika aus meinen Uganda-Erfahrungen oder so ähnlich ist, dass es dort etwas dauert, bis ja da Vertrauen da ist.
Ja, absolut. Also ich meine, du sagst es ja, die Erfahrungen in Uganda waren ein bisschen ähnlich. Ich kann mich erinnern an eine der ersten Treffen, die wir damals mit unseren Künstlerfreunden, den einer der ersten Künstlerfreunden da hatten, die Jungs von Art Angabu, die beim allerersten Meeting da saßen und wir gesagt haben, super, wir wollen hier, wir haben hier Künstler und wir wollen das anmalen und das ist für einen guten Zweck und alles, yeah. Die dann halt erstmal so irgendwie einen Preis aufgerufen haben, ne, was das halt kostet, das muss man halt einfach bezahlen, ne, was ja völlig nachvollziehbar ist, auch dass natürlich dann so eine Leistung gewertschätzt wird, vielleicht auch in Form von Geld oder so, aber die uns da auch von Anfang an gesagt haben, so, ey, ihr seid NGOs, ja, die haben hier sehr viel kaputt gemacht. Woher wissen wir denn nicht, dass ihr nicht auch hier Sachen kaputt macht? Das kann kontraproduktiv sein, was NGOs tun. Und wer sagt uns denn, dass Viva Con Agua ein konstruktiver oder destruktiver Einfluss ist und so weiter? Also damit ist man konfrontiert. Die andere Seite ist auch menschlich, glaube ich, ne? Dass man das natürlich erstmal mal, das machen wir ja eigentlich auch. Am Anfang war Viva Con Agua in Deutschland ja auch nicht so, dass alle dem blind hinterhergerannt sind, wobei wir diesen Vertrauensvorschuss irgendwie hatten, wegen St. Pauli auch, ne? Weil von Anfang an Leute dann gesagt haben, okay, St. Pauli, da stehe ich dahinter, da ist ein Spieler, dann stehe ich da dahinter, und das war irgendwie von Anfang an so ein Vorschuss, aber in einem anderen Kontext ist es eben nicht so schnell herstellbar. Und ich meine, du hast eine Sache angesprochen, natürlich struktureller Rassismus, schwarz und weiß, White Savior Complex und all die Dinge, kulturelle Aneignung und womit man da ja auch konfrontiert wird in unserem Kontext, wenn man so naiv auf etwas zugeht und plötzlich feststellt, shit, da haben wir uns in die Nesseln gesetzt, oder shit, da haben wir was formuliert, was politisch vielleicht nicht korrekt war, oder shit, da haben wir was übersehen. Das ist natürlich ein kontinuierliches Ding, was uns begleitet. Ich finde das halt hier von hier aus auch jetzt ganz interessant. Ich meine, über die Situation in Südafrika zu reden, das können wir auch noch machen, ne? Also ich meine, der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich, zwischen die Extreme, die hier vorherrschen, ähnlich wie in L.A., hier in Kapstadt mit Townships auf der einen Seite und mit Weinfarms auf der anderen Seite, ist halt extrem. Ja, die Situation dann auch, was Kriminalität angeht und alles drum und dran. Aber das ist ja noch nicht mal alles, sondern natürlich auch, wie das verfolgt wird aus Deutschland heraus und wie dann darauf geguckt wird und wie natürlich da auch dann Leute mit unterschiedlicher Sensibilität oder so den Themen gegenüber uns ja auch auf die Finger gucken, ja, und auch eben natürlich dann uns auch nicht nur auf die Finger gucken, sondern auch auf die Finger hauen, wenn eben da Dinge sozusagen nicht von der richtigen Perspektive irgendwie angegangen werden oder falsch formuliert oder sowas. Also es ist insgesamt eine Situation mit ganz dünnem Eis und warmen Socken an. Da gebe ich dir total recht.
Ich glaube, was da das Einzige ist, auch was Viva Con Agua langfristig helfen wird, ist die Diversität der Charaktere zu erhöhen, die Empathie und auch das Verständnis bei den handelnden Akteuren, also dann auch so eine Organisation, wie sagt man so schön, der Kopf stinkt immer der Fisch stinkt immer vom Kopf herab, so. Also da natürlich auch sich an die eigene Nase den ganzen Tag
fassen. Zwischen den Beinen stinkt es nach Fisch oder was? Nee, das können wir jetzt rausnehmen.
Ich fände ja erste Regel, dieser Podcast wird nicht geschnitten, außer am Anfang und am Ende. Weil, nein, muss man ja auch ganz klar sagen, ist sonst Arbeit. Ist Arbeit. Nee, es geht gar nicht um Trouble, es geht um Arbeit. Und ich glaube, das Ding lebt ja auch eher von der Authentizität. Es geht ja auch darum, glaube ich, einen ungeschminkten Blick auf Viva Con Agua und auch die Reflexionsebenen, die stattfinden, zu geben. Und das ist ja eine der Ideen, die wir uns gesagt haben, ey, wir wollen in der Zeit, die es jetzt auch gerade gibt, einmal selber unseren Austausch, also wir beide intensivieren, was voll hilfreich ist. Und wir glauben halt daran, dass wenn wir alles kommunizieren, für die Leute es natürlich interessanter sein könnte, welche Prozesse dahinter liegen. Weil ganz oft weiß man ja gar nicht, was dahinter steckt. Ne? Oder weiß jetzt vielleicht auch nicht, wie geht es in Viva Con Agua gerade in so einer Corona-Zeit? Was passiert da gerade? Welche Gedanken werden da gemacht? Wie ist es mit Wasser? Wie ist es mit dem Klopapier?
Das machen wir dann im nächsten Podcast. Ja. Ganz kurz nochmal zurück zum Fisch, der vom Kopf stinkt.
Naja, unser Coach Michael Fuchs, auch eine sehr spannende Persönlichkeit, der hat immer gesagt, die Viva Con Agua wird Ausdruck der handelnden Personen sein. Das ist der Moment, wenn du feststellst, dass dein Sprachmemo nicht mehr aufnimmt.
Warte mal, wie ist es denn bei meinem? Der läuft noch.
Es ist mir einmal passiert mit Luise Amtsberg, ne? Habe ich Podcast gemacht mit ihr und dann hat es einfach nicht aufgenommen.
so unangenehm. Dann haben wir es nochmal machen müssen, aber wir wollten eigentlich eine Stunde abhängen, eine Stunde Podcast. Dann haben wir es nochmal gemacht und dann hast du natürlich die Problematik, haben wir das schon im Podcast davor gesagt. Aber du wolltest auf Dings, also genau, lieber Knacker wird immer der Ausdruck der handelnden Akteure sein. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil als wir angefangen haben, war lieber Knacker der Ausdruck der handelnden Akteure und das waren vor allem weiße Männer um die 25, die Fußball sozialisiert
weiße,
sind.
Weiße junge Männer.
Genau, die sozialisiert aus dem Fußball waren und aus dem Schwabenländle. So, und dann ein bisschen was von St. Pauli mitbekommen haben, aber das waren ein, zwei Jahre bei dir oder drei Jahre und ich war ganz frisch da. Und das merkte man natürlich, also jetzt in der Reflexion merke ich das voll. Und dann kamen immer mehr Personen dazu, durch die Netzwerke, durch die Pfandbecher sammeln, durch die Crews, kamen viele Frauen auch dazu, Mädels, sage ich immer, blond, 25 Ökotrophologie-Studentinnen und Co. kamen natürlich dazu. Das hat jetzt immer noch nicht zu einem klassisch diversen Netzwerk geführt. Ich würde behaupten, so langsam 2015, 16, 17 dann mit der Gründung von Viva Con Agua Uganda wird unser Netzwerk diverser. Das heißt aber auch noch nicht, dass das alle Leute da draußen wissen. Weil ich glaube, ganz viele Leute, für die sind wir dann vielleicht die Wassermarke, die denken, wir verkaufen vor allem abgefülltes Flaschenwasser. Für manche da draußen sind wir dann die Wasserprojekte, Brunnen bohren. Dass es aber Viva Con Agua in Uganda als eigenständigen gemeinnützigen Verein gibt, der von 5 Uganda und Uganderinnen betrieben wird, das wissen, glaube ich, wenig Leute. Und dass das Gleiche gerade in Mosambik, Äthiopien und Südafrika entsteht und damit natürlich eine ganz andere Perspektive bekommt, weil in dem Moment ist es nämlich nicht mehr die weißen jungen Männer, auch wenn wir jetzt nicht mehr so jung sind, die über den afrikanischen Kontinent sprechen, sondern dann sind es afrikanische junge Männer und Frauen, die über ihren eigenen Kontinent sprechen. Und das verändert natürlich den Kontext aus meiner Sicht sehr. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht das größte Potenzial, was Viva Con Agua da hat, auch eine innere Transformation des Entwicklungszusammenarbeits Bereich zu kreieren, weil das wissen ja viele und es gibt da zu Recht viel Kritik, dass die Entwicklungshilfe, sage ich jetzt bewusst, die in den 50er Jahren gegründet wurde oder daraus herausgegangen ist, dann eine Fortführung der Kolonialisierung ist und deswegen glaube ich, muss es da natürlich auch transformative Shifts geben, damit sich dieser Bereich auch weiterentwickelt.
Das haben wir witzigerweise trotz alledem, was du richtigerweise sagst, dass Viva Con Agua am Anfang ja nicht besonders divers war und aus meiner Sicht auch jetzt erst am Anfang steht, was wirkliche Internationalität angeht. Das sieht man auch auf unserer Website, auf unserer Kommunikation, unsere Social Media ist alles deutsch, unsere und so weiter und so fort. Also wir sind immer noch sehr stark, wenn man so will, auch ein bisschen gefangen in unserer deutschen Kommunikation, was einfach den großen Teil dieser Welt nicht versteht. Und wenn man dann vergleicht, wie viel englische Kommunikation wir machen, wie viel deutsche Kommunikation wir machen und wie viele Leute wir auch erreichen und so weiter. Also wir sind doch immer eine sehr deutschsprachige Organisation. Da war ja auch Kalifornien oder jetzt auch Südafrika, natürlich Uganda und so. Das sind alles dann ja auch Momente, wo das jetzt erst so richtig losgeht mit international, aus meiner Sicht. Ja, also da sind wir jetzt dann wirklich an der Schwelle, finde ich, das auch nochmal mit einer anderen Qualität, mit einem anderen Commitment und einem anderen auch ja, Erfolg irgendwie hinzubekommen. Das auf jeden Fall.
Können wir vielleicht... Vielleicht schaffen wir das, weil wir auch, um das transparent zu machen, über Zoom jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen. Durch Handzeichen anzudeuten, dass man etwas beitragen will, weil dann muss ich quasi, weißt du, dir nicht in, stört ja. Vielleicht das Gehör bla 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 Genuss.
Ja, finde ich gut.
Ich hatte nur gerade die Idee, vielleicht machen wir einfach mal das Viva Con Agua Logo, wo man ja unten die Stadt oder das Land austauschen kann, einfach mal mit Kartoffel. Das fände ich ganz geil. Viva Con Agua Kartoffel.
Mit so einem Kartoffel. Tom, mit so einem Kartoffellogo statt dem Tropfen.
Ja, Kartoffel in so einer Welt. Auch
gut. Das finde ich super. Das T-Shirt würde ich wiederum sehr gerne haben.
Ja.
Auch. Aber wir haben trotz der nicht so sehr diversen Linksangelegenheit, wie wir waren am Anfang, haben wir trotzdem immer schon gesagt, wir wollen das Entwicklungszusammenarbeit anders machen. Ne? Das war ja immer schon irgendwie der Anspruch, zu sagen, wir wollen weg von dem traurigen Bild von Afrika, wir wollen auf Freude gucken, auf Potenzial und nicht auf das, was nur die Probleme sind und so. Und wir wissen ja genau, wie schwierig auch das, was das für ein Spagat ist, in Anführungszeichen. Ja? Zu sagen, so, hey, auf der einen Seite sind Dinge schwierig und traurig und ungerecht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch die konstruktiven Ansätze weiter stärken und nicht nur in so eine ewige Konfrontation gehen. Also dieses sowohl als auch und nicht dieses entweder oder. Das ist ja immer schon auch ein Modus, den wir versuchen zu kultivieren und weiterhin das auch machen wollen. Ne? Und auch im Kontext mit diesem Schwarz-Weiß und so. Ich finde das total, total, also weil das ist für mich sowas Ähnliches, weil auf der einen Seite können wir noch viele Podcasts füllen mit strukturellen Ungleichheiten, mit Ungerechtigkeiten, mit geschichtlichen Dingen und aktuellen und mit Diskriminierung und mit all dem und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass eben wir auch immer festhalten an dem, wir sind auch irgendwie alle gleich. Also, ne, wenn man sagt, so, die eine ist schwarz und der andere ist weiß oder andersrum und so weiter. Und es gibt dort sozusagen deutliche Unterschiede auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir alle Menschen und so. Und gibt es sozusagen auch sehr viele Dinge, die wir total teilen. Das sieht man jetzt in so einer Phase wie Covid-19. Das sieht man aber auch, keine Ahnung, ich hatte so einen Eye-Opener in Uganda damals. Als wir haben ja diese kulturellen Grundannahmen, das ist ja auch nochmal ein Podcast, einer der nächsten wahrscheinlich.
Cliffhanger!
Wo wir, Mann, wir haben ganz schön was zu beschreiben.
Da haben Sie wohl wieder an der Technik gespart.
Mit Freude, was? Warum? War gerade Aussetzer?
Da waren gerade Aussetzer. Also wir sind nicht, dieser Podcast wird nicht gesponsert durch eine Technikfirma.
Noch nicht. Wir haben ja sowas wie die kulturellen Grundannahmen mit Freude, Entwicklung, Potenzial und was war es nochmal? Verbindung. Wo wir ja irgendwann dann gesagt haben, so das ist die Marke Viva Con Agua, lebt von dieser kulturellen Grundlage. Und das ist immer schon etwas, was für uns viel wichtiger war als einzelne Projekte oder ein Euro oder sowas, sondern diese Kultur des Zusammenseins und so. Das ist das, was neben der Vision Wasser für alle für Wasser waren, die kulturellen Grundlagen immer sehr, sehr wichtig. Und jetzt sind wir dann irgendwann nach Uganda gegangen und haben dann gesagt, so, jetzt wollen wir Viva Con Agua in Uganda auch mit starten und es hat sich langsam entwickelt, die ganze Geschichte mit Norbert, Materia, die Reise, Paul Ripke und so weiter, ein eigener Podcast, aber dann hat sich das irgendwann so entwickelt, also wieder hin und gesagt, so Leute, jetzt wollen wir dann nochmal mit dem Kernteam, jetzt wollen wir nochmal über die Marke reden, jetzt wollen wir nochmal, was heißt Viva Con Agua in Uganda, und wir haben uns voll Sorgen gemacht, weil wir dachten so, ey, wir kommen da jetzt nach, also als ne, aus Hamburg, St. Pauli kommen wir nach Uganda und sagen jetzt unseren ugandischen Freunden, dass diese Kultur von Viva Con Agua etwas ist, was uns irgendwie am Herzen liegt, aber wir trauen uns noch gar nicht so richtig, das irgendwie auszusprechen, weil wir vor Kulturimperialismus und von Überstülpen unserer Wahrheit auf einen afrikanischen Kontext und so total Angst haben auch. Und da auch sensibel sein wollen. So. Und dann eben haben wir darüber da geredet in dem Team und die haben mich alle dann so ein bisschen angeguckt und dann so, hey, was hast denn du für ein Problem, Alter? Wir wollen alle Viva Con Agua machen und wenn Viva Con Agua Freude, Verbindung, Potenzial und Entwicklung sozusagen jetzt in Kurzform als kulturelle Grundlage hat, natürlich wollen wir das hier in Uganda anwenden. Natürlich, das ist doch das, warum wir das machen wollen und wir verstehen, vielleicht ist es bei uns leicht angepasst, aber wir verstehen diese Grundlage total und wir wollen sie annehmen. Und das finde ich dann ganz interessant, wenn man sozusagen auch sich sehr, sehr viele Gedanken macht an der einen Stelle und dann aber feststellt, ey, Moment mal, jetzt hat man sich selber auch eigentlich von hinten ins Knie geschossen, man hat es viel zu kompliziert für sich gemacht und so weiter. Das ist dieses ganz interessant, weißt du, dieses Spannungsfeld. So.
Ist ja auch interessant, wenn wir vorher die 25-jährige blonde Ökotrophologie-Studentin hatten als Vertreterin unseres Netzwerks. Wir vermitteln natürlich auch.
Glinda. Glinda heißt es doch jetzt. Ne? Das Viva Con Agua Tinder.
Gibt es ein Viva Con Agua Tinder?
Hast du das nicht mitgekriegt? Das ist doch schon auf den letzten Netzwerktreffen ging das doch schon los. Da haben dann die unsere Freunde und Freundinnen im Netzwerk haben dann ja Klinder organisiert. Das ist, da konntest du dich dann 3 Fragen beantworten. Wenn die matchen, wirst du connected. Das ist sozusagen Viva con Agua internes Tinder. Gibt's schon.
Super. Es gibt ja auch Viva con Agua Babys, eine Reihe von, das nennen wir Kinder, die sich durch die freudvolle Verbindung ihrer Eltern, die sich im Viva con Agua Kontext kennengelernt haben, quasi auf die Welt gekommen sind. Da gibt es eine Reihe. Ich bin Patenkind von einem wunderschönen. Was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, der, interessanterweise, der Uganda, dieses erste Treffen mit den Ugandern, ich erinnere mich noch, vor allem an den Einlauf von meiner Frau, weil eigentlich habe ich ihr 4 Wochen Urlaub in Uganda und Äthiopien versprochen und dann haben wir erstmal ein Netzwerktreffen in Uganda gemacht, was sie not amused hat. Danach eine Projektreise in Uganda und danach noch eine kurze Projektreise in Äthiopien. Dann war aber auch 3 Tage Urlaub, da hatte ich dann 41 Grad Fieber in den Bali Mountains in Äthiopien, wunderschön, hat mir die Hose geschissen und Agi hat nur gedacht, was für ein Trottel. Naja, interessanterweise, wenn wir hier im Netzwerk ganz oft diese ehrenamtlichen Pfandbechersammler, das ist so die erste leichte Stufe des Engagements bei Viva con Agua, dann war es in Uganda fast alles Künstler, Musiker, Breakdancer, Kulturaktivisten vielleicht so und Aktivistin. Ganz interessant, weil natürlich auch soziales Engagement man sich leisten können muss. Benny, du hast übrigens was in deinem Bart und das sieht man auch in dem Video danach. Jetzt ist dein Ton ausgeschaltet, Junge. Fokus.
Ja, danke, dass du das jetzt nochmal auf der Tonspur sagen musstest. Ne? Also ja. Ich meine, das hätte man doch auf dem Video jetzt überhaupt gar nicht gesehen. Da gibt es doch nur einen kleinen Zusammenschnitt. Aber jetzt hat jeder gehört, dass das halbe Müsli in meinem Bad hing. Ja. Ist übrigens schon wieder weg.
Ja.
Auch. Ja.
Wenn wir uns Transparenz. Entweder man will sie oder man nicht. Du musst dich da...
Ich will darauf einigen, dass wir das Ding zwar nicht geschnitten wird, aber du doch nicht jedes Mal darauf hinweisen musst, wenn das halbe Frühstück in meinem Gesicht hängt. Hallo.
Transparenz, ja oder nein? Das ist ja genau der Punkt, warum Transparenz so anstrengend ist, wenn man sich der verschreit, weil man nicht entscheidet mehr, wann man transparent ist, sondern entweder man ist durchgängig transparent oder man ist es nicht. So.
Ja, das ist ja interessant, ja, bei Transparenz muss man überlegen, weil bei Ehrlichkeit,
ja.
Das hat man, ne, bei Ehrlichkeit ist ja so, alles, was man sagt, ist ehrlich und wahr. Aber nicht zwangsläufig alles, was wahr ist,
muss
gesagt werden. Das ist mal bei Transparenz, müsste man das nochmal überlegen, wie das da dann heißt, der Satz. Aber ja, Transparenz, genau. Alles, was wahr ist, muss nicht immer gesagt werden. Aber wenn man was sagt, sollte es wahr sein. Das, genau. Das ist auf jeden Fall auch wichtig.
Genau. Das ist auf jeden Fall auch, also, wobei wir uns ja auch, ich meine, was heißt Transparenz bei uns? Transparenz heißt vor allem, wie werden Gelder verwendet? Was machen wir mit den ganzen Spenden? Ich glaube, das ist bei uns, da gibt es auch 2 Arten der Transparenz in meiner oder bestimmt mehr noch. Die eine ist so eine, dass es einen Geschäftsbericht gibt, einen sauberen. Ein Jahresbericht, den kann man sich downloaden und da sieht man bis auf den Cent, was in Personal geht, was in die Projekte geht, was in Bildungsaktivitäten, Kampagnen etc. geht und so weiter und das pro Organisation. Und das andere finde ich, und das ist bei uns noch stärker und finde ich auch fast noch wichtiger, ist wirklich so eine gefühlte Transparenz auch. Also ich kann es nicht so richtig beschreiben, also ich kenne kein Fachtermini dafür, dass es erlebbare Transparenz, dass man wirklich sieht, ey, der Brunnen wird gebohrt, hier sind ist gerade wieder eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten unter der Viva con Agua Flagge in Äthiopien und besucht die Projekte, hier gibt es einen Kulturaustausch, hier findet ein Musikfestival in Uganda statt, hier gibt es die Wasserfilter von Sprouts jetzt gerade nach dem Stream for Water Festival, sie werden gerade aus...
Ja. Ich glaube, dieser Podcast-Beispiel ist auch was, das eben Transparenz auf Ebene herstellt, die aus meiner Sicht wichtig ist, weil wir sind es gewohnt, dass hinter Marken und Unternehmen teilweise komplett undurchsichtige Strukturen stehen und sozusagen die Leute, die tatsächlich das Ruder in der Hand haben von so Marken, die sind meist nicht sichtbar und die erzählen dir auch nichts über ihre wahre Motivation. Ja, du siehst die Aktiengesellschaften die oder so, die dann sozusagen H&M, denen H&M gehört, ich sag immer, keine Ahnung, ja, irgendwas, die siehst du nicht. Du kennst auch deren Motivation nicht und so und alles drum und dran. Ja, die verkaufen dir vorne so eine schöne Modeshooting, aber in Wirklichkeit steckt was ganz anderes dahinter. Und das ist aus meiner Sicht gesellschaftlich sehr gefährlich, ich finde es gefährlich, wenn eine Marke sozusagen eigentlich nie wirklich das zeigt, was sie tatsächlich, was ihr am Herzen liegt, ja, und die wirklich handelnden Personen sind im Hintergrund. Und die kann man auch nicht sozusagen so richtig erkennen in dem, was sie umtreibt. Und Michael hat den Finger gehoben, das muss ich jetzt schneller reden. Und das ist jetzt bei uns, ist es ja so, dass wir dann aber jetzt da, dass man dann also hinter unserer Marke durchaus sehen kann, dass du und ich zum Beispiel, die seit 15 Jahren jetzt machen und die nächsten bis zum Rest unseres Lebens weitermachen werden, was uns ungefähr umtreibt. Das finde ich zum Beispiel ist gut.
Wenn ich den Finger hebe, dann sollst du nicht schneller reden, sondern aufhören, weil ich was ergänzen wollte und ich wollte deine Aussage unterstreichen mit einer Kampagne und einer Aufforderung. Ich will alle CEOs jetzt erstmal von den DAX-Unternehmen mit einem halben Müsli im Bad sehen. Ich will das sehen. Ich will das von den Leuten sehen. Wie leben die so? Was denken die so? Und ich finde es natürlich auf jeden Fall, ist ja auch die Frage, brauchst du jetzt, also das muss man sich ja auch ehrlicherweise immer sagen, brauchst du jetzt noch einen Podcast, brauchst du noch eine Überhöhung einer selbst, weil das ist ja auch was mit so einem Podcast und der öffentlichen Wirksamkeit immer passiert. Also müssen wir jetzt noch mehr nach draußen kommunizieren und unser eigenes Dasein überhöhen, weil das ist auch das, was Charity macht. Und sorry, ich musste gerade meine familiären Pflichten nachkommen und parallel arbeiten wir noch am Maskendesign für die ersten sozialen Masken von Viva Con Aqua. Da musste ich gerade 2-3 Antworten machen. Genau. Wo waren wir?
Wir waren irgendwie auch bei Transparenz und bei den CEOs, die das Frühstück im Bad hängen haben. Wir waren aber auch davor, waren wir irgendwann auch mal bei, dass man sich das halt auch leisten können muss, sich sozial zu engagieren. Ne? Und das natürlich insgesamt zu ehrenamtliches Engagement, finde ich auch eine sehr spannende Komponente, wenn man über international redet. Dann in Deutschland ist es ja so, du engagierst dich sozial, ehrenamtlich und alle klopfen dir auf die Schulter. Es ist sozusagen ein sozial sehr gewollte Aktivität, du kriegst dafür Unterstützung, du kriegst positive Reputation, das ist alles cool. So, ne? In Uganda zum Beispiel, haben uns unsere Freunde immer wieder so gespiegelt, wenn du da ehrenamtlich hinter einem Infostand stehst, dann kommen deine Peer Group, deine Freunde kommen und zeigen dir einen Vogel. Was machst du hier eigentlich? Ja, warum verdienst du dafür kein Geld und warum hast du keinen Anzug an und warum machst du nicht Karriere, wie das vielleicht, wenn es geht und so. Das heißt, der Unterschied erstmal so in der Reputation, wie auf ehrenamtliches Engagement, aber natürlich auch, ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt das ja leicht abgehobelte Prinzip hier von Maslow bedienen oder so, bedingsen, die Bedürfnispyramide oder sowas, wo ja natürlich klar ist, erstmal deine eigenen Grundbedürfnisse müssen natürlich, die müssen erstmal befriedigt sein, bevor du in der Lage bist, dich um andere zu kümmern und das ist natürlich etwas, was jetzt gerade auch in Ländern wie zum Beispiel in Uganda oder in Äthiopien halt da dann so ist, dass natürlich der Struggle zu seine Grundbedürfnisse zu stillen, die für sich selber und die für seine Familie, ist natürlich viel, viel, viel größer und man ist viel mehr damit beschäftigt, als jetzt noch Energie zu haben, sich für andere einzusetzen. Das ist natürlich auch etwas, womit wir konfrontiert sind.
Ja, ist natürlich auch interessant, wenn man sich da auch nochmal die Gründungsgeschichte von Viva Con Aqua anguckt, dann warst du noch Fußballprofi mit laufendem Vertrag, dann arbeitslos mit 65%, glaube ich, dann Existenzgründer und so weiter. Und ich war Geschichts- und Anglistikstudent und meine Eltern haben es finanziert. Christian Wiebe war arbeitslos.
Ja, der war arbeitslos. Der hat dann damals war das Premiere, ne, vor Sky oder so. Und dann hat er dort Genau. Wurde dann, glaube ich, gekündigt, dass die dann irgendwie und so weiter und so fort. Dann war der auch arbeitslos.
Und Tobias Rau war auch Student, musste dann ja nach Kiel gehen, weil er in Hamburg kein BAföG bekommen hat. Dadurch ist Viva Con Agua Kiel entstanden und die Netzwerkstruktur, wobei jetzt natürlich Osnabrück von der Seite reinkritscht und sagt, nein, Sie waren die erste Zelle. Klärt das doch bitte direkt in dem neuen Podcast-Format. Viva Con Agua Kiel und Viva Con Agua Osnabrück streiten immer noch nach 15 Jahren darum, wer hat eigentlich die Zellenstruktur gegründet. Und das Zweite ist natürlich, was mir eingefallen ist, wo du über ehrenamtliches Engagement suffisiert, nee, wie heißt das?
Suffiziert?
Nee, suffisant. Wo du drüber philosophiert hast, aber da gibt es doch so ein anderes schönes Wort. Aber ja, das kann ich jetzt nicht einstreuen, damit kann ich nicht dienen. Ist natürlich, dass wir relativ früh auch gesagt haben, ey, ehrenamtlich und NGO und gemeinnützige Vereine und so weiter, gibt es halt auch viele Grenzen. Und deswegen haben wir als einer der ersten in Deutschland ein Social Business mit an den Start gebracht, das mittlerweile mit dem Wasser, mit dem Klopapier, mit der Kunst, mit dem...
Mit den Masken
dazwischen liegt. Apropos Transparenz, jetzt müssen wir diese Katze auch mal wieder aus dem Sack lassen. Natürlich ein Hotel, das wir irgendwann aufmachen werden. Zack, ist raus, Alter. Villa Viva, da ist das Ding. Das Haus.
Gasthaus.
Ja, Hotel, Gasthaus, Galerie, alles. Erlebniswelt.
Musikstudio.
Genau.
Utopie.
Genau, dass natürlich soziales Social Business eine ganz andere Kraft, Reichweite, Komplexität, Potenzial, eben alle ganz anderes Genre einfach nochmal eröffnet, indem du natürlich anders aktiv. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, irgendwann, Cliffhanger, wird es den Podcast geben über, was ist eigentlich ein faires Gehalt? Darf man mit Scheiße Millionär, aka Milliardär werden? Also warum kennen wir den Coca-Cola-Manager, um einfach mal eine Marke zu nennen, nicht mit Müsli im Bart? Ja, weil er natürlich bei seinem Gehalt 5 Diener hat, die das sofort wegmachen. Nur eine Analogie. Nein, aber wirklich darüber mal zu sprechen, warum darf der so verdammt reich werden und keiner kriegt keinen Shitstorm für bestimmt, was wird so ein CEO verdienen, zwischen 3 und 10 Millionen, würde ich mal schätzen. Sowas, also der oberste Chef da von dem Global Unternehmen. Und was darf eigentlich ein CEO bei Viva Con Agua verdienen oder anderem Social Business etc.? Also ich habe mal gehört, Charity Water, der Scott Harrison, das ist ja eine der Wasser-NGOs, verdient 250 bis $500,000. Und seine Frau.
Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr, sehr auch weites Feld, das du da aufmachst. Gerade Gehaltsunterschiede zwischen NGOs, zwischen der normalen Wirtschaft, aber auch zwischen NGOs in Deutschland und NGOs in Amerika. Charity Water, wenn du es ansprichst, die haben ja ein transparentes Gehaltsmodell. Du kannst sehen, wie viel da der CEO verdient und die da drunter verdienen. Und das ist total transparent, dass der CEO über eine halbe Million Dollar verdient. Und dass das mittlere Management 250.000, $270.000 im Jahr verdient. Und damit kann jeder umgehen. Und es gibt auch einen sehr interessanten Podcast, das können wir bestimmt Link in der Bio oder so, Swipe Up oder irgendwas. Da gibt es diesen Podcast von dem Typen, der das ja auch nochmal grundsätzlich in Frage stellt, zu sagen, so, ey, wie kann es sein, dass die Leute, die am meisten unsere Erde kaputt machen, wie große, was weiß ich, Manager von Ölfirmen zum Beispiel, richtig viel Geld verdienen dürfen. Und es ist ganz normal, ja, dass das sozusagen das destruktive Industrien oder so weiter der Vergangenheit einfach ganz viel Geld verdient wird. Und die Leute, die Gutes tun in unseren Krankenhäusern, in unseren NGOs und so weiter und so fort, dass es da sozusagen sich nicht gehört, sich ein einigermaßen lebensfähiges Gehalt zu bezahlen. Das ist eigentlich eine völlige Fehlpriorisierung in unserer Gesellschaft, dass wir den Leuten, die sich sozial engagieren, eigentlich die Möglichkeit, Geld zu verdienen, absprechen. Und in dem anderen Sektor sozusagen ist es ganz normal, dass die Leute, die böse Sachen tun, viel Geld verdienen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil natürlich dann grundsätzlich die Tendenz ja dahin geht, dass die richtig, richtig guten Leute eben den Schmutzkram machen und eben darauf verzichten, im sozialen Sektor tätig zu sein. Aber da gibt es den Podcast darüber. Da
TED Talk, TED Talk. TED Talk meinst
TED Talk gibt's da. Ja, meine ich TED Talk. Und bei Social Business jetzt aber nochmal kurz eingehakt, um das jetzt mal nur nochmal an der Oberfläche kurz rein zu integrieren bei Viva Con Agua, bevor wir dann bei einem der nächsten Podcasts dann tiefer da einsteigen können.
Cliffhanger.
Hier, universelle Sprache. Wir sagen ja, was uns verbindet, ist zum Beispiel Musik, ist zum Beispiel Kunst, ist zum Beispiel Sport, ist zum Beispiel Tanzen und aus meiner Sicht auch Social Business. Auch das kann man auf der ganzen Welt verstehen. Ist aus meiner Sicht einer der, das hast du glaube ich schon lange, du hast es schon immer gesagt, das ist die fünfte Säule oder ne, dann in einer anderen Dings würdest du das immer auch schon frühzeitig einsortieren. Ich glaube, in den universellen Sprachen bei Viva Con Agua, vielleicht können wir das einfach jetzt offiziell mal hier mit dann auch damit aufnehmen, dass wir es eben Musik, Kunst, Sport, Tanzen, auch Social Business ist eine unserer universellen Sprachen, die auf der ganzen Welt Relevanz haben und sozusagen positive Effekte mit sich bringen können. Im Vergleich zu normaler Charity und immer nur Spenden sammeln, um andere und dann mit der Gefahr, Leute abhängig zu machen, immer wieder neu, einfach Geld irgendwie kommt dahin und nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber Social Business, das hat was mit Empowerment zu tun, mit Augenhöhe, mit Eigeninitiative ist eben im Zweifel viel mehr auf der berühmten Augenhöhe, als dann vielleicht manchmal Charity und reines Spenden sammeln und weiterleiten eben sein kann. Und das deswegen hat das für uns, glaube ich, auch eine besondere Kraft.
Also wir machen auf jeden Fall jetzt Cliffhanger irgendwann nochmal dieses Thema auf. Ich finde nämlich auch gerade diesen Dialog natürlich in Covid-Zeiten sehr interessant, was wie Arbeit vergütet wird, was vielleicht man ja gerade gesehen hat, wie halt 70% der gesellschaftlich bedeutsamen Jobs von Frauen gemacht werden und dann ganz viele im Gesundheitssystem, die eben kein gutes und faires Gehalt bekommen für brutale Arbeit, die sie leisten. Und da mal eine Diskussion aufzumachen, gerade in Deutschland, fände ich sehr spannend. Das ist auf jeden Fall Cliffhanger. Und ich muss jetzt offen gestehen, weil ich zwei WhatsApp-Nachrichten aufgrund der Maskendesign beantwortet habe, habe ich den zweiten Punkt einfach dement, wie ich dann doch mit 37 bin, vergessen. Wir sind jetzt bei wie vielen Minuten, Herr Adrian, Podcast, erster Podcast?
Wir sind bestimmt jetzt bei 30, 40, 45 Minuten, glaube ich.
Okay, dann lass uns
um und bei.
Lass uns doch, genau, ich hatte einen Punkt, ja. Und zwar Rituale.
Vielleicht ganz kurz, nur um das einmal kurz einzuordnen. Also Michael Fritz hat in seinem Personalausweis einen Künstlernamen stehen. Der steht da wirklich, der ist wirklich da eingetragen. Wenn du den Personalausweis anguckst, dann steht als Extraname ADHS Kevin.
ADHS
für Anti... Aufmerksamkeitsdefizit.
Hyperaktivitätssyndrom.
Das hat Michael schon sein Leben lang. Ja, und ich finde, er setzt es ganz hervorragend auch ein. Das treibt ihn zu Hochleistungen immer wieder auch an, ja, und macht ihn unverwechselbar. Nur ab und zu ist es schwer, den Faden dann auch weiter den Faden zu halten und sich auch überhaupt länger als 10 Sekunden zu konzentrieren und so. Solche Sachen. Aber ansonsten ist es ein richtig geiler Typ. Von daher, geil, du hast den Faden wieder. Es geht
Rituale.
Ja, Rituale.
Und zwar sollten wir auch bei dem Podcast Rituale machen. Normalerweise machen wir bei Meetings Check-in. Ich bin ja auch ein Fan von Ritualen und ich bin ein Fan von Leo Knackwa und deswegen mache ich das auch mit. Aber die Check-ins bei einer 20er-Runde Meetings geht mir halt auch hart auf den Sack. Möchte ich hier transparent machen. Teams-Runde, BL-Runde, wird mich dafür vielleicht jetzt nicht alle feiern, ist egal. Aber wenn mir dann jemand erzählt, dass er am Wochenende ein Eis essen war, dann überlege ich mir schon, yo, okay, krass.
Die Check-ins, muss man ja sagen, ist als ein sehr wichtiges Ritual, um von Anfang an eben auch irgendwie zu fühlen, wo steht jeder in einem Meeting, ja, also was beschäftigt mich vielleicht auch privat und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Runde immer größer wird, auch über 20 Personen hinaus, dann geht da sehr viel Zeit drauf. Und das ist das, was Michael dann manchmal auch als Zeitverschwendung empfindet.
Nein, das möchte ich differenzieren. Und zwar, das Eisessen addiert keine zusätzliche empathische, emotionale Information für mich, damit ich diese Person einordnen kann. Also entweder er hält die Fresse oder sie Oder er gibt eine tiefe, und sorry für meine gewaltvolle Kommunikation, ich habe diesen Kurs gewaltfreie Kommunikation noch nicht belegt, weil ich gerade da nach L.A. gezogen bin. Sonst
keiner
ist
von uns beiden.
Ja, natürlich. Keiner von uns beiden. Die zwei Trottel, die es am deutlich
dringendsten
brauchen. Vielleicht können wir das als Podcast machen, gewaltfreie Kommunikation.
Ja. Können wir nicht hier so einen gewaltfreien Kommunikationscoach einladen
natürlich.
In unseren Podcast,
natürlich.
Der uns sofort sozusagen hier entlarvt?
Natürlich. Und dafür kriegen wir es sogar pro bono.
Schreibe ich hier auf die Cliffhanger-Liste hier nebenher. Notiere ich mal.
Und
du weißt nicht mehr, was du... doch.
Doch, doch. Und zwar, wenn es nämlich zum Beispiel... Deswegen gibt es ja eigentlich die Check-ins, dass einer sagt, ey, meine Oma ist gerade am Wochenende gestorben, deswegen werde ich vielleicht ein bisschen sensibel reagieren. Oder ich habe Streit mit meiner Frau, deswegen... gehe ich mal raus oder ey, heute, ich habe so geile, gute Laune, kann mich jeder umarmen, whatever, aber wirkliche Emotionalität. Und das Gleiche machen wir am Ende eines Meetings mit Insights, also in den Erkenntnissen des Tages. Und damit könnten wir auch schließen, wir können auch gerne mit Check-in starten, aber dann wirklich sollte es halt so. Und das Spannende, was wir, glaube ich, beide erfahren haben, ist oft, diese Insights auch im Kontext von Reisen, dann zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent oder so, oder eben mit Kollegen aus wo das nochmal eine andere Tiefe hat, eine andere Ebene, die, also ich kann mich an so einige Insight-Runden dann auch in Äthiopien mit Yaye oder mit Ashenafi und so weiter oder auch in Uganda erinnern, wo ich einfach so ganz anders Gänsehaut hatte.
Ja. Auf jeden Fall. Papa Shabani auch, als er bei uns zu Gast war, langere Zeit auch im Büro immer wieder. Ich glaube, ja, total. Also da sind, genau, Insights, also das soll einmal kurz zu erklären, das ist ein kurzer Moment der Reflexion am Ende von wichtigen Meetings, damit einfach nochmal jeder und jede die Möglichkeit hat, sozusagen einen energetischen Drops an dieses Meeting zu machen und einfach nochmal kurz zu teilen, was so hochkommt, wenn man nochmal schnell reflektiert, was waren die wichtigen Punkte. Das ist eigentlich ein schöner Moment nochmal, um abzuschließen, so wie die Check-in ein schöner Moment sind, aufzumachen, also so ein Kreis. Ich glaube, ja, das ist halt der Trick dabei, ne? Also, wenn man sagt, Insights, eigentliche Funktion von Insights ist, kurz zuzulassen bei sich selber, sich kurz zurückzunehmen und sich schnell zu reflektieren, was ist das, was ich mitnehme. Und wenn natürlich, so um diesen Moment der Reflexion auch mit einzubeziehen, so, und wenn natürlich das aber einfach nur so geschäftig nebenher abgehandelt wird, ja, ich muss jetzt ja noch irgendwas sagen, sage ich halt irgendwas Unrelevantes, ähnlich beim Check-in, dann hat das natürlich sein Ziel verfehlt. Von daher, ich glaube, beide Sachen können tolle Sachen sein in Meetings, um so, ja, das Aufmerksamkeitsniveau zu stärken und die Qualität dann auch des Austausches zu erhöhen. Aber dafür muss man es natürlich auch irgendwie bewusst nutzen und nicht einfach nur so hinschmeißen. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Und das Spannende ist ja auch gerade bei Insights eben die kollektive Perspektivenvielfalt. Also wirklich, ne, nach so einem Meeting, das klingt am Anfang erstmal dumm, hä, Erkenntnis des Meetings und so weiter, aber voll oft ist es wirklich sehr, sehr spannend, was passiert. Und ich meine, so Teamsrunden bei uns ist ja auch wirklich krass, weil aus jedem Bereich, ob das dann mal Finanzen, Merchandise, Wash-Projekte, was gerade da passiert, auch mit Covid, was dann das Marketing und Fundraising vielleicht auch als Cliffhanger zur nächsten Woche dann sagt in Bezug auf, wie gerade Unternehmen mit Spenden umgeht, wie die Zahlen sind, wie die Entwicklung sind, was mit Bildungsbereich ist, was mit Festival ist, was mit Kurzarbeit ist in Bezug auf Festival, weil Festival nicht stattfindet und so weiter. Und da haben wir jetzt noch nicht mal alle Bereiche aufgezählt. Und das finde ich so sehr spannend. In dem Sinne, willst du noch was sagen oder sollen wir mit Insights?
Also noch letzter Punkt zu dem, was du gesagt hast, die abgefallenen Insights in Äthiopien oder in Uganda oder sowas. Ne? Also das ist halt auch, also spannend, das ist jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, ist vielleicht schon ein halber Insight oder so, aber nochmal dazu ist es, Wenn also out of the box eine Reflexion zu bekommen, also ne, ich bin jetzt hier, Netzwerkbereich, ich bin im Meeting und ich erkläre jetzt mein Netzwerktreffen und dann ist natürlich die Perspektive von außen, ich sag mal aus dem Bereich Finanzen und Admin, wie du es gerade aufgezählt hast, irgendwie auch interessant, auch eine neue Perspektive, weil es etwas reflektiert, sozusagen außerhalb meiner Box, auf meine Box reflektiert sozusagen. Und das ist natürlich noch krasser, wenn das dann über Kontinente hinweg oder sowas. Ne? Also wenn du in einer Insight-Runde in Äthiopien sitzt, dann hast du vermutlich mit deinem Insight auch nochmal eine ganz andere Perspektive beizutragen. Und andersrum, wenn Papa Shabani aus Uganda bei uns in Hamburg ein Insight gibt, dann ist das sozusagen nochmal eine ganz andere Ebene und Tiefe und Reflexionsebene. Das heißt, ja, das finde ich so, ne, so. Aber lass uns jetzt gerne mit den Insights schließen als gutes altes Ritual.
Ja, also wir können natürlich auch noch.
Wir tun das ja schon 10, 12, 15 Jahre, kultivieren wir dieses Ritual Insights tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr altes, langjähriges, von uns aufrechterhaltenes Ritual. Das ist den Leuten vielleicht ja gar nicht so bewusst, die nicht bei unseren Meetings so dabei sind.
Ja, und interessantes Feedback fand ich vor allem, das hat mir Ali Neumann erzählt, und zwar war die Idee, dass Ali auf eine Projektreise mitgeht und wie bei jedem Projektreise dann außer Herr Fritz gibt es einen Projektreise-Workshop-Vorbereitung, damit man sich in dem Kontext von den Kulturen so wenig Fehler wie möglich macht und einfach vorbereitet ist, auf was einen da vielleicht so erwartet und was die Aufgabe ist und Funktionen und so weiter, hat sich auch sehr weiterentwickelt von den ersten Projektreisen zu jetzigen. Und Ali Neumann sollte nach Äthiopien mit, konnte da nicht, berufsbedingt, hat aber den Workshop mitgemacht und auch das Ritual der Insight und macht das jetzt mit ihrer Band. Also auch das fand ich sehr interessant. Das heißt, ein Output-Impact von diesem Podcast abseits der eigenen Selbstüberhöhung und der Transparenz, was wir schon festgestellt haben, soll natürlich auch sein, dass es Anreize, Inspirationen gibt, wie man vielleicht auch gemeinsam zusammenarbeitet. Cliffhanger, werden wir noch drauf eingehen. World Office hatten wir schon, bevor jetzt alle von Homeoffice erzählen, deswegen hatten wir da, glaube ich, Umstellung gar kein Problem.
Also Organisationsentwicklung, New Work, der ganze Kram, dann im nächsten Podcast.
Vielleicht nicht alles in einem.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, lass doch jetzt hier zumachen, oder?
Ja.
Ich habe Hunger auch.
Ja, ich auch. Insight?
Das ist jetzt ein Feature für so einen Podcast. Für so einen Podcast ist das jetzt natürlich ein Feature der Insights, die für den Zuhörer erstmal schwierig zu verstehen und zu ertragen ist. Das ist ja dann kurz ruhig, weil jeder von uns jetzt einmal schnell sozusagen sich Zeit nimmt.
Und würdest du jetzt, also dann gehst du davon aus, dass unsere Podcast-Hörer quasi nicht Ruhe ertragen können? Ich glaube ja, wir haben ein ganz meditatives Publikum, die sich freuen, auch wenn wir mal eine Minute in die Schnauze halten.
Ich bin der Meinung, ich gehe da noch einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, egal, in dem Verhältnis zwischen Produzent, was jetzt in dem Moment mit dem Podcast wir sind, aber in anderen Kontexten jeder Produzent, im Vergleich zu jedem Konsument, nur weil der Konsument etwas nicht ertragen oder noch nicht verstehen kann, heißt es nicht, dass ich als Produzent darauf Rücksicht nehmen muss, sondern es gibt auch sozusagen dann, sollte es Zuhörer geben, die das nicht aushalten können, dann ist es an der Zeit, es aushalten zu lernen, vielleicht. Also ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, man kann sich nicht immer nur richten nach dem Publikum. Ab und zu muss man auch sagen, hör mal zu, take it or leave it or learn it. Take, leave or learn it. Das ist sozusagen auch etwas, wo ich immer denke, das gehört irgendwie zu so einem Auftrag dazu, den man hat als Sender.
Verstehe ich. Sich
nicht immer nur verstellt nach dem, was, weißt du, wie ich meine?
Verstehe ich absolut, und ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, die das seit Jahren hervorragend machen, ist RTL 2.
Ja, finde ich gut.
So, Insight.
Ja, ich mache es jetzt schnell. Also, es hat mich sehr gefreut. Es freut mich, wenn wir das regelmäßig machen. Und es geht super viel schnell. Zeit vorbei. Heute war jetzt ja auch eher so ein Cliffhanger-Ding. Da haben wir ganz viele Sachen haben wir angeschnitten. Ich finde es interessant, wenn vielleicht auch Leute uns irgendwann Signale geben, was wir auch wann als erstes und so vertiefen können. Ich glaube, und darauf freue ich mich, mit dir zusammen die letzten 15 Jahre und die nächsten 15 Jahre von Viva Con Agua in seine einzelnen Details zu beleuchten und auch aktuelle Entwicklungen oder natürlich auch das, was im Außen geschieht, sozusagen damit reinzunehmen, das fände ich voll spannend. Und scheißegal, wie das die Leute da finden, die da, ob das jetzt so viele Leute interessiert. Alleine für mich und für uns beide freut mich, dass wir da die Gelegenheit haben, über verschiedene Sachen zu sprechen. Und das ist jetzt einfach, hat mich sehr gefreut, das Gespräch, und ich freue mich auf weitere Gespräche.
Ist ja auch die erste Regel nach Geh den Stars nicht auf den Sack Charity-Organisation, dass wir nur Sachen machen, die uns selber Spaß machen. In dem Sinne freue ich mich auch sehr auf Fortsetzung, vor allem auf die Extended Version von Alles für den guten Zweck. Swag mit Benny und Micha oder wie auch immer dann der Titel, den haben wir jetzt immer noch nicht, egal. Aber die Extended Version, nämlich der 24 Stunden, beziehungsweise ich glaube, es ging sogar 2 Tage, 48 Stunden Live-Podcast gewaltfreie Kommunikation-Workshop, auf den freue ich mich richtig. Das ist überfällig, da möchte ich mich auch ganz offiziell hier entschuldigen für alle, denen ich gewaltfrei kommuniziert habe. Ich mache das, glaube ich, auch öfters, als es mir bewusst ist. Wir werden Besserung geloben und wir werden diesen Workshop irgendwie in einem der nächsten Cliffhanger-Podcasts integrieren. Und ganz wichtig, bei Insights haben wir vergessen zu erzählen, die dürfen nicht kommentiert werden. Das ist nämlich das Geilste. Du kriegst dann nicht die Reflexion von dem, du hast irgendwas gesagt und dann, ja, ging mir auch so. Und dann erzählt er irgendwie oder sie wieder irgendwas aus ihrer. Genau, in dem Sinne. Vielen Dank, Herr Adrian.
In dem Sinne, wunderbar, vielen, vielen Dank. Und sag mal, eine Sache, gell, die wir jetzt da nochmal ganz kurz zum Schluss, also jetzt sind wir ja durch mit den Insights, jetzt ist quasi privat, das Meeting ist offiziell beendet, der Podcast gleich auch.
Schauen wir mal.
Englische Sprache, ne? An einer Stelle, und das können wir vielleicht auch nochmal als ein Cliffhanger, weißt du, was ich an der englischen Sprache echt gerne mag?
Dass du nicht gendern musst.
Du kannst nicht in diese Gender-Falle treten, wo du aus Versehen nicht alles berücksichtigt hast und dann auf die Fresse kriegst oder so ähnlich. Oder halt immer den doppelten Aufwand betreiben musst, nur um klarzumachen, dass Mann und Frau natürlich auf ein und dieselbe, weißt du, ich meine.
Und also nicht binäre Wesen.
In Englisch, alle. Und alle, schwarz, weiß, Mann, Frau und alles dazwischen und so. Dass sozusagen hier die englische Sprache nicht differenzieren muss, ist das finde ich sehr effizient und energetisch so einfacher, ne? Das ist gut.
Also ich
mag die englische Sprache. Ja. Aber wir bleiben nach wie vor bei Deutsch, bleiben wir entschieden als Deutsch für die Sprache für diesen Podcast.
Ich finde aber, das sollte nicht rausgeschnitten werden, sondern ich würde sogar ergänzen, ich habe, also erstens finde ich, war ich positiv überrascht und beeindruckt davon, dass du es komplett durchgezogen hast, glaube ich. Ich habe es mir auch vorgenommen, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hatte aber, als ich dann so im Dezember, Januar, habe ich mir das so schon vorgenommen. Und dann habe ich aber gedacht, ich ziehe nach USA. Scheiß drauf, ich muss mich nicht damit beschäftigen, voll geil. Und dann kommt LA weg. So, deswegen Künstlerinnen und Künstler, Musiker und Musikerinnen, Ehrenamtliche und Ehrenamtlichine.
Supporter und Supporterinnen.
Nein, das sind genau diese Restitutionen, die kennen wir auch von Fuchs, dass man Veränderungen da auch nicht so gern mag. Wir sind jetzt auch in dem Alter, du mit 38, ich mit 37.
Michael, ich hatte Geburtstag, ich bin
39,
Alter. Was geht ab?
Genau, in dem Sinne haben wir das natürlich auch, dass wir uns einfach da eine Restitution haben. Ganz ehrlich, Schnauze halten, doppelter Aufwand, weitermachen, Supporterinnen und Supporter.
Speak the fuck English. Okay, guys, I wish you what? Thank you
very
much.
Happy Christmas.
And love you, Michael. See you soon.
Happy Valentine. Happy Quarantine.
Happy Quarantine. Ciao, ciao. Bye, bye. This is Viva Con Agua.